Willkommen zurück bei Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Heute begeben wir uns auf eine Reise zurück ins Jahr 2004. Ein Spaziergänger findet am Ufer der Mosel einen weiblichen Torso ohne Arme, Beine und Kopf, entsorgt in einem blauen Plastiksack. Die Identität der Toten bleibt zunächst unklar. Doch bald offenbaren sich düstere Geschehnisse in einem beschaulichen Mehrfamilienhaus in Trier.
Wie die Polizei in diesem grausigen Fall ermittelte und warum beim Verhör des Tatverdächtigen die Eingebung eines Ermittlers eine wichtige Rolle spielte, das besprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hi.
Ich grüße euch.
Beginnen wir mal ganz am Anfang. Wie wurde die Polizei denn eigentlich auf den Mord aufmerksam?
Ein Spaziergänger hat an der Mosel, und zwar bei Grevenmache, das ist etwa 10 Kilometer von Trier entfernt, einen blauen Plastiksack entdeckt auf der luxemburgischen Seite. Und in diesem Plastiksack war ein weiblicher Torso. Da in Luxemburg aber niemand als vermisst galt, wurde dann auch die deutsche Polizei eingeschaltet.
Was machen die Ermittler denn dann?
Ja, in diesem Fall haben sich zunächst mal Fragezeichen ergeben, weil auch in Trier zu diesem Zeitpunkt noch keine Vermisstenmeldung vorlag. Man hat dann einen DNA-Abgleich gemacht, auch noch nichts gefunden. Und kurze Zeit später wurde dann die Frau, das Opfer, von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Und so fand man also heraus, um wen es sich bei diesem Torso, um welche Leiche es sich handelt.
Was wissen wir denn noch alles über das Opfer?
Ja, das war eine junge Frau aus Trier, 31 Jahre alt, Martina K., es war eine Ingenieurin, lebte allein im Stadtteil Mariahof. Die Mutter hat später im Prozess ausgesagt und so ein bisschen was über ihre Tochter auch erzählt, schildert die als sehr fröhliches Kind, die sei eine sehr gute Schülerin gewesen und auch eine erfolgreiche Studentin, war kontaktfreudig und unbeschwert. Allerdings gab es dann so eine kleine Zäsur, und zwar hat man dann irgendwann bei ihr festgestellt, dass sie unter multipler Sklerose leidet. Und da muss sich bei ihr so eine kleine Wesensveränderung bemerkbar gemacht haben. Auch der Kontakt zu den Eltern wurde in der Folgezeit zunächst etwas schwieriger, hat sich aber später wieder normalisiert.
Jetzt hatte man also Teile der Leiche identifiziert. Wie kam die Polizei dann auf den Täter von da aus?
Routinearbeit, weil sie hat in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mariahof, ich habe es eben erwähnt, gelebt. Was macht man da als erstes? Man befragt mal die Nachbarn, ob ihnen irgendetwas aufgefallen ist. Und einer dieser Nachbarn war natürlich auch Detlef L., der später als Täter identifiziert worden ist.
Du hast vor einiger Zeit mit dem damaligen Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schuh gesprochen, der heute pensioniert ist. Und er hat damals das Verhör mit dem Tatverdächtigen geführt. Dabei wurde er schnell hellhörig. Was hat er dir dazu erzählt?
Also er hat zunächst das erste Verhör hat er nicht selbst geführt, sondern es waren Kollegen von ihm, und er hat sich dann dieses Verhör durchgelesen. Ja, er ist deswegen hellhörig geworden, weil der Malergeselle Detlef L., wie gesagt, befragt worden ist von zwei Kollegen. Und er hat auch sehr viel erzählt, aber er hat einen ganz entscheidenden Punkt hat er verschwiegen. Und zwar, dass die beiden, also er und das Opfer, zum Pizzaessen verabredet gewesen seien und das Opfer dann diese Verabredung kurze Zeit vorher abgesagt hat. Das wussten die Ermittler, weil eine andere Nachbarin ausgesagt hatte, dass es diese Verabredung gegeben hat und dass diese Verabredung halt abgesagt worden sei. Und das war ja ein nicht ganz unwichtiges Detail, was der Detlef L. verschwiegen hat. Und als der Kommissar Schuh, der damals übrigens Leiter der eingerichteten Sonderkommission war, dieses Verhör gelesen hat und auf diese Stelle aufmerksam geworden ist, hat er gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Und hat gesagt, bringt den mal ins Revier, ich werde mir den mal vorknöpfen. Daraufhin ist man dann zu den Eltern gefahren, die hatten so ein Gartenhäuschen in Trier, hat ihn da auch vorgefunden, hat ihn mitgenommen auf die Wache. Und da wurde er dann von Schuh befragt zu der ganzen Sache und kam dann während dieses Gesprächs auf einen Blutfleck auf seinem Pullover zu sprechen. Und ohne dass man ihn darauf angesprochen hätte, was ist das für ein Fleck oder was haben Sie denn da? Er hat gesagt, das ist ein Blutfleck auf meinem Pullover, der stammt allerdings von mir. Ich habe mich da irgendwie bei Arbeiten geschnitten. Und das kam den Ermittlern auch wiederum komisch vor. Und er hat sich weiter verdächtig gemacht. Er hat sich vielleicht komisch verhalten, sodass die Ermittler dachten, irgendwas stimmt mit dem Mann nicht.
Die Ermittler wurden auf jeden Fall hellhörig und haben auch immer weiter nachgeforscht und waren auch mit Spürhunden in der Wohnung des Mannes. Was kam dabei raus?
Genau, sie sind mit Spürhunden in die Wohnung des Mannes und was ganz interessant war, es war ein Leichenspürhund, den man dabei hatte und der hat tatsächlich angeschlagen und zwar im Bad. Das war für die Ermittler natürlich ein untrügliches Zeichen, dass da womöglich es zu einer Straftat gekommen sein könnte.
Also das sind Hunde, die explizit dafür ausgebildet werden, Leichengeruch wahrzunehmen.
Exakt, die schlagen an, wenn sie Leichengeruch wahrnehmen. Das sind natürlich Gerüche, die vom Menschen dann überhaupt nicht wahrzunehmen sind. Die kann der Hund noch erschnüffeln. Also auch in dem Fall, wenn es Tage später ist und alles gereinigt worden ist, der Hund riecht es dennoch.
Man wusste also, da ist irgendwas passiert in diesem Bad, aber nicht genau was. Wie ist man dann weiter vorgegangen?
Man hat ihn mehrfach vernommen und sukzessive auch mit immer neuen Erkenntnissen konfrontiert. Zum Beispiel hat man ihm dann einmal gesagt, das war nicht direkt in der ersten Vernehmung, dass man einen weiblichen Torso gefunden hat in einer blauen Tüte. Man hat ihm dann auch ein Bild der Getöteten vorgelegt und das war auch wiederum auffällig, weil er sich dieses Foto nicht anschauen wollte, wie die Ermittler später geschildert haben. Ja, der Soko-Leiter Schuh hat sich den Tatverdächtigen dann nochmal vorgeknöpft, hat sich mit ihm zusammen in ein Verhörzimmer gesetzt. Das hat er mir selbst gegenüber geschildert, von daher weiß ich es relativ genau. Nur die beiden waren anwesend, das ist schon mal sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Normalerweise Verhörsituationen, dann hat man eher zwei Polizisten, die es machen in so einem Fall. Und der Verdächtige hatte in der Regel auch noch seinen Anwalt dabei. Das war hier nicht so. Die beiden saßen sich also gegenüber und haben sich angeschaut. So hat Schuh das mir gegenüber geschildert. Eine ganze Zeit lang nur angeschaut und es ist nichts passiert. Und laut Schuh hat man richtig gesehen, wie es in dem Tatverdächtigen gearbeitet hat, wie es gebrodelt hat, wie er sozusagen darum gerungen hat, etwas zu sagen. Und das war dann tatsächlich der Fall. Nach etwa einer halben Stunde hat er dann angefangen zu weinen. Zwischendurch hat er noch so eine Art Selbstgespräch geführt, hat gezittert und dann sei es aus ihm herausgeplatzt. Er hat gesagt, dass er die Nachbarin umgebracht hat.
Was wissen wir denn über den Tathergang? Was hat er erzählt?
Ja, er hat sich also lange darum gedrückt, etwas zu dem konkreten Tathergang zu sagen. Er hat, wie gesagt, dann nachher ein Geständnis abgelegt, hat gesagt, dass er sie umgebracht hat und hat dann beispielsweise in der Gerichtsverhandlung davon gesprochen, dass er sie mit einem Taschentuch geknebelt habe und so weiter. Das war aber laut einer Mitteilung des Gerichtsmediziners auszuschließen. Er ging davon aus, dass sie also von hinten mit einem Handtuch erdrosselt worden ist. Daher auch das Mordmerkmal Heimtücke, weil sie rechnete nicht mit einem Angriff in dem Moment, als der Täter von hinten kam und ihr das Handtuch also um den Hals gelegt und zugezogen hat.
Soweit wir wissen, war das sogar in der Waschküche des Mietshauses.
Genau, das war in der Waschküche des Mietshauses. Das war einer der Plätze, wo die beiden sich schon mal getroffen hatten, weil beide halt gleichzeitig Wäsche gewaschen oder aufgehängt hatten. Ansonsten kannte man sich im Prinzip nur aus dem Treppenhaus und vom Hallo sagen mal.
Und was war dabei das Motiv? Warum hat er sie umgebracht?
Ja, das Motiv war tatsächlich Frust oder Wut über ein abgesagtes Pizzaessen. Die beiden hatten sich zum Pizzaessen verabredet, weil man sich halt schon lange Zeit kannte, ist vielleicht übertrieben. Man hat sich im Hausflur gesehen, immer mal wieder und auch gegrüßt. Und dann kam es halt zu dieser Verabredung zum Pizzaessen. Und diese Verabredung hatte Martina K. kurze Zeit vorher abgesagt. Und darüber war er wohl so erbost, dass er beschlossen hat, sie umzubringen.
Was hat er denn dann mit der Leiche gemacht? Hat er darüber was erzählt?
Ja, das war also schon sehr brutal. Ja. Er hat also die Leiche aus der Waschküche in seine Wohnung hochtransportiert, hat sie dort im Bad, ihr erinnert euch an den Leichenhund, der dort auch angeschlagen hatte, Leichenspürhund, hat er sie zersägt. Er hat also die Gliedmaßen abgetrennt, er hat den Kopf abgedrängt und hat alles in große blaue Plastiktüten verpackt. Den Torso hat man ja in Grevenmacher gefunden, wie wir eben gehört haben. Blieben also noch 5 Tüten mit den 4 Gliedmaßen und dem Kopf, die zunächst und auch auf Dauer weg waren, die man nicht gefunden hatte.
Aber eine Nachbarin hatte ja gesehen, dass diese Plastiktüten wohl im Müll entsorgt worden sind.
Das ist richtig. Eine Nachbarin hatte gesehen, dass die 5 Tüten in einem großen Müllcontainer, der vor dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mariahof stand, dass er die da entsorgt hatte. Das hat er auch eingeräumt. Und daraufhin ist natürlich eine wahnwitzige Suchaktion, wie ich sie vorher auch noch nie erlebt habe, entstanden. Man hat als nächstes mal versucht rauszufinden, wann wurden diese Müllcontainer geleert und wohin ist der Müll transportiert worden. Man hat also herausgefunden, dass der Müll auf der Mülldeponie in Merchtesdorf, das ist ja nicht so weit von Trier entfernt, abgeladen worden ist. Und hat dann mit Hilfe der Mitarbeiter des Abfallzweckverbandes ein insgesamt 1000 Quadratmeter großes Terrain abgesperrt auf dieser Mülldeponie und beschlossen, dass man das halt durchsucht. Man hat gedacht, das Ganze in 10 Tagen über die Bühne zu bringen. Das hat nicht funktioniert. Man muss sich vorstellen, das waren etwa 3000 Kubikmeter Müll, die dort durchsucht werden mussten. Das entspricht etwa 150 Müllwagenladungen. Das ist also schon eine ganze Menge. Wie gesagt, man dachte, in 10 Tagen kriegt man es über die Bühne. Mit 80 Einsatzkräften, das waren Freiwillige von der Polizei, das waren auch Leute vom Abfallzweckverband, die sich da gemeldet hatten, um den Müll zu durchsuchen, hat letztendlich 18 Tage gebraucht und hat leider nichts gefunden, obwohl man alles durchsucht hat und die Einsatzkräfte, ich war selbst vor Ort, die waren wirklich sehr frustriert anschließend. Das besonders Schlimme an dieser Situation oder das Tragische ist, dass die Eltern der Ermordeten in Merchtesdorf wohnen und also nur einen Steinwurf von der Mülldeponie entfernt. Also das war sozusagen vor ihren Fenstern ist das Ganze passiert, ne?
Ist ja auch eine grauenhafte Aufgabe, im Müll nach Leichenteilen zu suchen. Aber hätte man den Torso in der Mosel nicht gefunden, wäre man dem Mann vielleicht gar nicht auf die Schliche gekommen.
Das ist richtig. Ohne Leiche ist es schwierig, wenn man keinerlei Anhaltspunkte oder sonstiges oder Indizien dafür hat, dass sie umgebracht worden ist und dass es auch womöglich der Nachbar gewesen sein könnte. Womöglich wäre das Verbrechen dann überhaupt nie aufgeklärt worden und statt eines Mordes hätte man einen Vermisstenfall gehabt.
Du hast den Mann ja vor Gericht gesehen. Wie muss man sich den denn vorstellen?
Ja, er war, so haben ihn auch Kollegen geschildert, sah weitaus älter aus, als er eigentlich war. Er war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt 38, wurde dann im Laufe des Prozesses 39 und er sah gut 10 Jahre älter aus. Er bewegte sich so nach vorne gebeugt wie ein richtig alter Mann. Er zitterte und wirkte eher unsicher. Also es war schon ein ziemlich erbärmliches Bild, was er abgab und teilweise sogar war es mitleiderregend, wie auch Kollegen ihn schilderten, die gedacht haben, der sieht ja gar nicht aus wie ein eiskalter Mörder.
Und wie lief der Prozess dann ab? Kamen dann noch mehr Informationen ans Tageslicht?
Es haben natürlich auch Arbeitskollegen des Mannes, der arbeitete als Maler, ausgesagt. Die schilderten ihn als jemand, der viel gearbeitet hat, der auch nach Feierabend noch schwarz weitergearbeitet hat. Ein Arbeitskollege sagte, der konnte keiner Fliege etwas zuleide tun, also wurde als sehr harmlos geschildert. Auf der anderen Seite soll er auch ganz gerne ab und an mal etwas zu viel Alkohol getrunken haben, Probleme mit Frauen wurde berichtet, dass er eigentlich nie eine Freundin gehabt haben soll. Und andere schilderten ihn auch als relativ unselbstständig. Da kochte dann die Oma was für ihn und die Eltern kümmerten sich angeblich um seine finanziellen Verhältnisse. Also eine etwas schon schwierige Persönlichkeit auch.
Und wie hat er auf dich gewirkt? Hat er die Tat bereut in irgendeiner Art und Weise?
Ja, das Interessante an der ganzen Sache ist, dass und das Verstörende vielleicht auch wiederum, ist, dass er schon im Gefängnis einen Brief geschrieben hat an die tote Martina, an seinen Opfer, an die Frau, die er ja umgebracht hat. Ich kann vielleicht mal daraus zitieren. Vielleicht sehen wir uns im Himmel wieder, aber ich komme bestimmt in die Hölle und muss Schmerzen erleiden. Sorry, Martina. Also das ist schon etwas merkwürdig. Er hat sich im Prozess an die Eltern der Ermordeten gewandt. Und hat sich auch bei ihnen entschuldigt oder versucht zu entschuldigen, aber die Eltern haben diese Entschuldigung, was vielleicht auch nachvollziehbar ist, nicht angenommen, die haben die abgeschlagen.
Also ihm war auf jeden Fall bewusst, was er da getan hat?
Ja, wenn er auch im Prozess immer wieder schilderte, vielleicht war es eine Art Selbstschutz, dass er sich an die Details nicht mehr genau erinnern könne.
Trotzdem befindet ihn dann das Gericht für schuldig. Er wird verurteilt. Es gibt aber besondere Umstände, die dann eben vor Gericht festgestellt werden.
Genau, du hast es richtig gesagt. Man hat etwa 2 Monate lang damals vor dem Landgericht in Trier verhandelt. Er ist dann letztendlich verurteilt worden wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Dabei hat das Gericht auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das war zum einen, weil der Leichnam degradiert worden ist. Also er hat den Leichnam zerstückelt, wir haben das eben gehört. Aber es wurden auch Manipulationen an dem Torso festgestellt. Was er da genau gemacht hat, das konnte letztendlich nie geklärt werden. Seine DNA-Spur ist jedenfalls nicht festgestellt worden an dem Torso. Aber er soll irgendwo diesen Torso manipuliert haben, so hieß es letztendlich im Urteil.
Das heißt, er bekam eine lebenslängliche Strafe und sitzt jetzt noch immer.
Ob er jetzt noch sitzt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Lebenslang heißt ja zunächst mal 15 Jahre. Das Ganze war vor 20 Jahren, war im Jahr 2004. Ich habe das letzte Mal nachgefragt im Jahr 2019. Da saß er noch, was auch logisch ist. Denn wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, heißt das, dass er nach 15 Jahren nicht entlassen ist. Es kann sein, dass er mittlerweile auf freiem Fuß ist. 20 Jahre. Es kann aber auch sein, dass er nach wie vor hinter schwedischen Gardinen sitzt.
Ein Mann tötet seine Nachbarin aus Frust über ein abgesagtes Abendessen, zerstückelt die Leiche und entsorgt sie im Müll bzw. in der Mosel. Rolf, vielen Dank für die Infos.
Gerne.
Mehr Infos zu dem Fall gibt es bei uns auf volksfreund.de/spurensuche. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns gerne unter podcast@volksfreund.de. Bis zum nächsten Mal.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club, und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.